Morgen auch von meiner Seite. Das Predigtthema heißt heute: Wie real ist die unsichtbare Welt? Wir haben ja gerade das Glaubensbekenntnis gesprochen und wir haben von Dingen gesprochen, die wir nicht sehen, die wir nicht beweisen können, aber die wir glauben. Die sichtbare Welt ist nicht alles. Das, was wir von der sichtbaren Welt erkennen, ist ja nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Etwa das, was wir sehen, innerhalb des Wellenspektrums, das wir kennen, es umfasst etwa 55 Oktaven, sehen wir nur eine. Wenn wir sagen, ich glaube nur, was ich sehe, dann sagen wir, schaut mal her, ich bin ein Tölpel, denn wir sehen ja nur das Geringste. Wissenschaft ist was Großartiges und ich bin sehr dankbar für das Denken und für das, was Menschen erfinden können. Ich staune immer wieder über die Fähigkeit der Menschen, in allen Bereichen zu forschen. Aber eins können wir nicht. Wir können weder Gott beweisen, noch können wir ihn mit Beweisen widerlegen. Wir können da gar nichts darüber sagen. Wir können beobachten, wir können die Natur beschreiben, wir können Abläufe beschreiben, aber den Ursprung eben nicht erkennen. Genau das meint Paulus, wenn er an die Christen in Ephesus schreibt: Obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott doch nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Glauben ist für sie der Schlüssel zu Gott. Mehr brauchen wir nicht. Und das ist großartig. Wir müssen weder Theologie studiert haben, noch müssen wir irgendeine Leistung bringen, einfach nur glauben. Kardinal Ratzinger hatte, bevor er Papst wurde, mal geschrieben: Der Mensch ist unsicher überall da, wo ihn die exakte Wissenschaft verlässt. Er wird sich da erst seines Wirklichkeitsausschnittes bewusst, trotz allem, weil sie ihm eben eine Sicherheit gibt. Die Wissenschaft ist wie die neuen Scheinwerfer an den Autos, wahnsinnig grell und leuchten sehr gut das Umfeld aus, aber es gibt eben doch einen Rand ins Dunkel und darüber geht es nicht weiter. Glaube ist ja von seinem Wesen her nicht etwas, was auf dem Verstand, nicht auf dem gründet, was wir verstehen, sondern eben es ist auf Vertrauen gegründet. Ist eigentlich an einer Person festgemacht. Wir glauben nicht etwas, sondern wir glauben jemandem. Soweit zum Verstand. Jenseits des Verstandes gibt es noch etwas, was uns als natürliche Menschen geschenkt ist, das ist die Intuition. Intuition ist etwas Erstaunliches. Intuition erlebe ich bei meiner ersten Frau zum Beispiel. Sie sagte: Pass auf, der ist nicht koscher. Wenn sie über jemanden, hat sie mal über jemanden gesagt, ich sage, was du immer hast. Ein halbes Jahr später war ich als Mann auch so weit, nicht wahr? Aber ein halbes Jahr später, Intuition, da hat man das Gefühl, da hat man das Gespür, kann es sich beweisen und doch ist es so. Ich nehme an, Sie alle haben das schon mal erlebt, Sie kommen irgendwo in einen Raum und Sie haben den Eindruck, oh, da ist dicke Luft, ne? Oder die haben eben über mich geredet oder was auch immer. Man nimmt etwas wahr, kann es nicht beweisen und hat doch das Gespür, es muss so sein. Intuition. Ein Psychologe, der auch Fallschirmspringer war, erzählt in einem seiner Bücher, dass er abgesprungen ist. Sie wollten eine Formation gründen und der Letzte, der die Formation vollenden sollte, sauste durch die Formation, hat einen Fehler gemacht und wirbelte alle durcheinander. Es war Chaos am Himmel und jeder musste gucken, wie er seine Haut rettet. Und intuitiv hat er die richtige Bewegung gemacht, um nicht in einen anderen hineinzukrachen. Das hat ihn ganz tief berührt, denn er sagt, so schnell, wie ich reagiert habe, konnte ich gar nicht denken. Da ist etwas an meinem Verstand vorbeigegangen und hat mich viel schneller reagieren lassen. Intuition. Und das ist innerhalb des Natürlichen. Man hat in der Wissenschaft versucht, das zu erforschen. aber ist nicht wirklich zu Ergebnissen gekommen. Im Volksmund heißt es Bauchgefühl, in der Psychologie nennt man es emotionale Intelligenz. Es ist etwas, was wir nicht wirklich durchblicken. Im Irak sind amerikanische Soldaten durch Bagdad Streife gelaufen und dann sah einer der Soldaten ein Auto geparkt in der brütenden Hitze und hinten drin zwei Kinder, völlig überhitzt. Der Mann war Vater und er fragte den Sergeant, darf ich den Kindern meine Wasserflasche geben? Der Sergeant antwortete nicht, schaute aufs Auto und brüllte ihn nur an, zurück, sofort zurück. Er wollte Widerspruch erheben, aber die Anweisung war sehr deutlich. Sie drehten sich um und dann ging die Bombe hoch. Es war eine Falle. Der Sergeant hatte es nicht wissen können, aber er hatte das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Intuition. Sicher haben Sie auch Ihre Erfahrungen, wo Sie intuitiv erfasst haben, eine Situation erfasst haben. Gehen wir aber einen Schritt weiter. Geistliche Erkenntnis. Das ist etwas, was nicht zu unserem natürlichen Wesen gehört. Geistliche Erkenntnis ist Offenbarungsgeschehen von Gott her. Das ist etwas, was Gott Menschen schenkt, die ihm ihr Vertrauen schenken. Da gibt es eine Stelle bei Johannes 14, wo Jesus sagt, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Ich bin so froh, dass die Jünger so dumme Fragen gestellt haben. Da holen sie mich genau ab, dort wo ich stehe. Da fragte ihn Judas, nicht der Iskariot, Herr, wie kommt es, dass du dich nur uns zu erkennen geben willst und nicht der Welt? Wenn jemand mich liebt, antwortete Jesus, wird er sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Es scheint scheinbar keine Antwort auf die Frage zu sein, aber es ist der Schlüssel. Es macht die Beziehung aus, die uns Christus erkennen lässt. Wir können Gott beschreiben nach allen Regeln der Theologie und ihn doch nicht erkennen. Aber sobald wir bereit sind, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, erkennen wir ihn. Denn Gott offenbart sich denen, die ihm vertrauen. So einfach ist das und doch so schwierig. Darum, ich glaube nicht etwas, dass es ein höheres Wesen gibt oder dass es Gott gibt. Ich glaube an eine Person. Ich vertraue dieser Person. Und dieses Vertrauen eröffnet mir die Wirklichkeit zur unsichtbaren Welt. Eröffnet mir die Wirklichkeit zu dem lebendigen Gott, der da ist. Wir können ihn ja nicht sehen. Wir können ihn nicht hören, wir können nicht anfassen, wir können ihn nicht hier in den Raum stellen, wir können ihn weder riechen noch fühlen, sondern nur glauben. Das ist nicht weniger Wirklichkeit, aber es ist nicht erfassbar. Was du immer hast und so, zeig mir Gott, dann glaube ich an ihn und so. So Sprüche kennen wir ja. Und solche Dinge denken wir ja. Aber des Rätsels Lösung liegt tatsächlich darin, ihm zu vertrauen. Die unsichtbare Wirklichkeit Gottes bleibt für Menschen ohne Vertrauen verschlossen. Wo Menschen sich entschließen, es ist ein Entschluss, es ist nicht etwas, was uns überfällt wie ein Coronavirus, sondern es ist ein Entschluss, wo Menschen sich entschließen, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen, wo sie zum Glauben finden, bekommen sie den Heiligen Geist. Im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 13 heißt es, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, von dem Zeitpunkt an, als wir geglaubt haben. Es ist etwas, wo Gott uns seinen Stempel aufdrückt und sagt, durch den Glauben bist du mein Eigentum. durch den Glauben bestätigen wir das, was durch die Taufe versprochen wurde. Es wird durch den Glauben wirksam und Gott gibt seinen Stempel und sagt, du bist mein. Und das ist der Punkt, wo wir eine andere Erkenntnis haben als der Mensch ohne Gott, der versucht, Gott nur mit seinem Geist zu empfangen. Ich habe seit Jahren Uhren, die ihre Energie von der Sonne her nehmen. Sie setzen Sonnenenergie in chemisch messbare Energie um und lassen meine Uhr laufen. Es ist etwas ganz Besonderes. Eine Uhr mit Solarempfänger ist ein rezeptives, ein empfangendes Gerät. Sie bekommt ihre Energie zum Laufen vom Licht. Als Menschen, die glauben, sind wir empfangende Menschen. Sind wir Menschen, die empfangen, die bekommen und von daher ihre Kraft bekommen. Und das ist wesentlich. Denn dort, wo wir aus der Kraft Gottes schöpfen, leben wir nicht mehr aus der eigenen Kraft. Wo wir aus der Kraft Gottes schöpfen, bekommen wir die Liebe, die wir nicht haben. Für den ungeliebten Nachbarn mit seinem Hund, der mir immer vor den Gartenzaun kackt. Für die Schwiegertochter, die eine völlig andere Herkunft hat und immer kritisiert. Oder wir kennen das ja, wir alle haben Schwierigkeiten, wir alle leben in einem Umfeld, das nicht 100 ist und müssen uns behaupten, die Kraft darin zu leben, wie Gott es will, bekommen wir von ihm selbst. Mir sagte mal der Leiter einer Psychiatrie, ihr Christen seid unsere besten Kunden. Das hat mich ein bisschen beleidigt, ich sage, inwiefern? Er sagt, ihr versucht, die Normen der Bibel aus eigener Kraft zu erfüllen. Ich konnte nicht anders als ihm Recht geben. Ja, so ist es. Wie leben wir aus der Kraft der Bibel, indem wir sagen, Herr, ich krieg's nicht gebacken mit dem Nachbarn. Ich krieg's nicht hin. Gib mir die Liebe, die ich nicht habe. Noch peinlicher ist, wenn wir die Liebe nicht haben für Menschen, die uns ganz nah sind. Der Ehepartner, die Kinder, Vater, Mutter oder so. Das macht ja unsere Wirklichkeit aus. Das macht sie ja aus. Die Indios am Amazonas, die lieben wir mit Haut und Haaren, weil die unseren Alltag nicht berühren. Aber unser Nächster macht uns Probleme. Genau hier haben wir das Potenzial von Gott zu lieben, Geduld zu üben, Selbstbeherrschung und all das, was der Heilige Geist schenkt. Und eben auch Erkenntnis. 1. Korinther 2, da sagt Paulus, was kein Auge je gesehen und kein Ohr jemals gehört hat, was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hält Gott für die bereit, die Theologie studiert haben? Nein, die ihn lieben. Denn durch seinen Geist hat Gott uns dieses Geheimnis geoffenbart. Wieso spricht er von einem Geheimnis? Weil es verborgen ist vor dem Menschen, der versucht, Religion durch den Kopf zu filtern und Beweise zu finden. Es bleibt ein Geheimnis, weil es sich nur dem offenbart, der ihn liebt. Paulus sagt, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für baren Unsinn und kann gar nichts damit anfangen. Merken Sie, was wir für beschenkte Menschen sind, dass es sich lohnt, hier zu sitzen, Zeit zu verbringen, weil sie hier Wesentliches hören aus Gottes Wort, weil sie feststellen, wir sind Beschenkte. Wir haben Ressourcen, die andere nicht haben. Wir haben etwas, aus dem wir leben können, der Trost, die Geduld, die Liebe, die Langmut und all diese Dinge, die bekommen wir geschenkt. Wir selbst sind ja irgendwann am Ende, irgendwann platzt uns der Kragen oder brechen wir zusammen. Aber Gottes Ressourcen sind unendlich. Wir sind Menschen, die aus den Ressourcen des Himmels schöpfen. Nochmal zum Vertiefen, geistliche Wahrnehmung und Vernunft, beides ist Geschenk. Wir müssen das Vernunft nicht verachten. Vernunft ist etwas Herrliches, auch von Gott Geschenktes. Die Kreuzigung zum Beispiel. Geistliche Erkenntnis sagt uns, warum Jesus gekreuzigt wurde. damit er für unsere Schuld stirbt und Gott uns unsere Schuld nicht zurechnen muss. Gott drückt da kein Auge zu und sagt, du bist zwar nicht okay, aber trotzdem, nein, Schuld muss gesühnt werden und er sühnt sie an seinem eigenen Sohn. Das ist geistliche Erkenntnis. Warum muss er sterben? Weil er für uns stirbt, damit Gott uns nicht bestrafen muss. Die Vernunft hat eine andere Antwort. Die Vernunft sagt, woran er gestorben ist. Sie kann keine geistliche Antwort geben, aber sie kann beobachten und sie kann sagen, er ist am Kreislaufversagen gestorben. Der Kreislauf ist abgesackt, das Blut ist in die untere Körperhälfte und er ist durch Fieber und Durst und Wundbrand und Verkrampfung elendiglich am Kreuz gestorben. Beide Antworten sind richtig, aber beide Antworten sind auf verschiedenen Ebenen. Die Ebene der Vernunft und die andere Ebene, die geistlich ist. Von daher sind wir als Menschen fähig, auf dieser Erde mit der Vernunft zu agieren und anzupacken und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umzugehen. Und darüber hinaus ragen wir in die unsichtbare Welt Gottes hinein, mit dem Herzen, weil wir darin durch das Vertrauen erfassen, er ist da. Ich kann ihn nicht beweisen, aber ich erlebe seine Gegenwart. Ich erlebe, dass er mir Kraft gibt. Ich erlebe, dass er mir den Trost gibt, den kein Menschenwort mehr geben kann und so weiter. Ich war 1999 in Ungarn, habe dort Deutsch unterrichtet und 1999 gab es eine Sonnenfinsternis. Ich weiß noch, wie wir da standen am frühen Vormittag und es ganz dunkel wurde. Die Vögel flogen in ihre Nester, der Hahn krähte und so. Es war skurril und dann war es ganz still. Und die Studenten, die schauten zum Himmel und sagten, es gab einen Ignorant, der weigerte sich, so eine Brille zu kaufen aus Pappe und das war ich. Ich sagte mir, ich mache diese Geschäftemacherei nicht mit, denn die kosteten richtig Geld. Und ich weigerte mich. Und dann sagte einer der Studenten, schau doch auch mal hoch. Nee, sagte ich, mache mir doch die Augen nicht kaputt. Dann reichte er mir seine Brille, ich schaute durch und merkte, durch diese Brille sehe ich Dinge, die ich niemals hätte sehen können. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil Ignoranz ein Teil meiner Natur ist. Meine Kinder könnten Ihnen Stories erzählen über meine Ignoranz, aber muss nicht sein. Es reicht dieses Beispiel. Nur, es gibt auch eine Ignoranz gegenüber dem Glauben. Was wir nie erlebt haben, was wir nie erfahren haben, halten wir für unwirklich. Nein, wir haben nur nicht die richtige Brille auf. Die Brille des Glaubens lässt uns die Wunder erkennen. Als ich da zum Himmel hochschaute, kam das A und O auch von mir. Wir können Menschen immer nur so weit führen, wie wir selber gegangen sind. Und wenn wir Gott nie erlebt haben, können wir auch natürlich nicht sagen darüber. Ich möchte schließen mit einem Erlebnis, das war kurz bevor meine erste Frau in die Ewigkeit ging. Sie lag auf dem Bett. Die Schmerzen waren stärker als die Medikation und sie jammerte ganz furchtbar und lallte und es ging mir durch Mark und Bein. Ich wollte für sie beten, aber es schnürte mir den Hals zu. Kummer kann so tief gehen, dass man kein Wort mehr rausbekommt und genau das war's. Ich nahm ihren Kopf in die Hand und rezitierte Psalm 23. Wie gut, wenn wir auswendig gelernt haben. Wie gut, wenn Kinder im Konfirmandenunterricht etwas lernen, wofür sie den Pfarrer vielleicht verfluchen, weil sie lernen müssen, aber sie haben etwas intus für ihr Leben, worauf sie zurückgreifen können. Psalm 23. Ich habe etwas gebetet, was schon vorformuliert war und ich musste nicht irgendwelche Worte aus dem eigenen hervorbringen. Ich betete Psalm 22 und meine Frau stimmte mit ein, die eben noch gejammert hatte und lallte und im Fieber und so. Und das Großartige, während wir Psalm 23 rezitierten, schien es, wie wenn sich die Schlafzimmerdecke, die mit Paneelen zu war, öffnete und wir befanden uns unter einem Lichtdom, in einem Licht, in einer Herrlichkeit, die derartig atemberaubend war, dass es mir die Sinne verschlug und ich dachte, so muss es im Himmel sein. Es war ein Herzstillstand-Moment, es war so unglaublich schön. Ich dachte, ob sie das auch so erlebt. Und dann schaute ich auf sie und sie war ganz ruhig und ich dachte, jetzt ist sie hinüber in die Ewigkeit. Dann antwortete sie ganz ruhig, nein, ich lebe doch. Ich will mich erst von den Kindern verabschieden. Ich bin natürlich zusammengezuckt, weil Tote reden normalerweise nicht. Und ich dachte, nanu, wie kann sie auf meine Gedanken antworten? Es war eine andere Ebene der Wahrnehmung. Sie dauerte vielleicht nur einen Bruchteil von Sekunden, aber es war, wie wenn Gott den Vorhang zur unsichtbaren Welt zurückschiebt, um zu zeigen, pass mal auf, ihr leidet hier, ihr seht nur das Elend, aber ich lasse euch mal durch den Türschlitz gucken und sehen, das, was kommt, ist sehr viel besser. Und ich habe das meinen Töchtern erzählt, die keine Christinnen sind. Warum? Bekehren kann ich sie nicht. Wir können niemanden in den Himmel treten oder tricksen oder was, aber wir können bezeugen. Wir können bezeugen, was wir mit Gott erleben. Das ist auch ihre Chance innerhalb ihrer Familie. Ich mag sie ermutigen. Rechnen Sie mit der Dimension des Himmels, mit der Dimension, die unsichtbar ist und dennoch real, weil es eine andere Seite der Wirklichkeit ist. Das war es, was ich Ihnen sagen wollte. Ich bete noch. Herr, es ist so großartig, dass du aus der Verborgenheit heraustrittst in unser Leben. Dass du dich denen zu erkennen gibst, die dir vertrauen. Dass du Trost gibst, Hilfe gibst. Dass du Lebensbewältigung schenkst, Herr, wo wir schon längst am Ende sind und am Ende mit unserem Latein. Herr, dass du derjenige bist, der mit uns durchs Leben geht, der mit uns leidet, der uns aber auch führt, der uns hilft, der uns Wege weist. Herr, es ist so gut, mit dir leben zu können, hier und jetzt, dass wir niemals allein sind, auch wenn wir uns einsam fühlen. Und danke, Herr, dass du uns durch dein Wort und durch die Gegenwart deines Heiligen Geistes diese andere Wirklichkeit öffnest, die verborgen bleibt für all die, die damit nichts zu tun haben wollen. Danke, dass du uns damit reich machst und dass du uns eine Kostbarkeit ins Leben gibst, die wir behüten und pflegen wollen, Herr, bis wir selbst an den Punkt kommen, an dem wir dich sehen. Amen.